Deine Berufung. Als Kind wusstest du es ganz genau. Du wolltest entweder Tierärztin, Feuerwehrmann, Polizistin oder Pilot werden. Weißt du, warum du das so klar sagen konntest? Damals hast du einfach aus dem Bauch heraus entschieden. Du hast deine Interessen und Fähigkeiten mit den Berufen verglichen und gesagt, ja, das möchte ich machen. Du hattest eine klare Motivation, die dich träumen ließ. Du hattest die Vorstellungskraft und konntest dir vor deinem inneren Auge vorstellen, wie es sein wird. Und das ist der Schlüssel. Nur was du dir vorstellen kannst, kannst du einmal erreichen. All diese Träumerei geht ganz leicht verloren. Denn mit Sprüchen wie »Nun geht der Ernst des Lebens los« wirst du ins Berufsleben geschickt. Deine Eltern geben dir vielleicht sogar einen Beruf vor, weil es was Vernünftiges ist. So kann es sein, dass deine berufliche Laufbahn mehr an die wirtschaftliche Entwicklung und Erwartungshaltung deiner Eltern und deines Umfeldes ausgerichtet ist, als an deinen persönlichen Träumen, Interessen und Zielen. Du kannst dies nun ganz schnell mit 3 Fragen beantworten. Erstens findest du ganz einfach heraus, ob du etwas tust, weil es deine Berufung ist, wenn du dir überlegst, wie du bei anderen über deine Arbeit sprichst. Fängt das Gespräch an mit »Ach, hör mir auf«, »Es ist erst Dienstag« oder doch eher mit »Wir haben gerade ein total spannendes Projekt.« Zweitens solltest du dich fragen, ob du mit »Ja« beantworten kannst, dass du das, was du jetzt tust, auch ohne Bezahlung machen würdest. Drittens kannst du einfach gedanklich an den Anfang deiner beruflichen Laufbahn zurückgehen und dir dann die Frage stellen, ob du den Weg noch einmal in einer ähnlichen Form gehen würdest, wenn du von vorne starten würdest. Ich begann in diesem Buch mit der Geschichte aus meiner Grundschulzeit. Das hautnahe Erleben der Metamorphose. Die Geschichte war für mich so schön, dass ich sie nicht vergessen hatte. Auch wenn ich nicht mehr bewusst darüber nachgedacht hatte, blieb das positive Erlebnis bei mir. Jahre später hatte ich mich bei einem sehr konservativen Unternehmen um einen dualen Studienplatz beworben. Ich hatte die Bewerbung dorthin gesendet, da es ein etabliertes Unternehmen aus dem Nachbarort war. Nicht, weil ich so begeistert von dessen Produkten oder Unternehmenskultur war. Ich dachte eher, damit kann ich nichts falsch machen. 3 Wochen später kam die Einladung zum Vorstellungsgespräch per Post. Ich bereitete mich darauf vor und fuhr fröhlich zu dem Termin. Dort musste ich feststellen, dass die 6 Personalerinnen, die mir in einem kalten Besprechungsraum gegenüberstanden, von Fröhlichkeit nicht allzu viel verstanden. Hier herrschte alles andere als eine entspannte Atmosphäre. Nach der überflüssigen Frage, haben Sie den Weg gut gefunden, begann die psychologische Befragung. So hatten die Frauen in dem Ratgeber für Bewerbungsgespräche die Frage, was war der größte Misserfolg in ihrem Leben und wie sind sie damit umgegangen, entdeckt. Jetzt mal ehrlich. Mein größter Misserfolg war eine Note 4 in der Mathearbeit. Was wollten die bitte von mir hören? Hatten Sie sich im Vorfeld auch nur eine Minute damit beschäftigt, wen Sie an dem heutigen Tag interviewen würden? Dass ich mich nicht für eine hohe Managerposition beworben hatte, sondern ein Studium beginnen wollte? Es ging weiter. Stellen Sie sich doch bitte einmal vor, Sie wären ein Tier. Welches Tier wären Sie? Ich überlegte. Was wäre ich? Ein treu-doofer Hund? Eine hinterlistige Katze? Oder doch lieber ein Arbeitsesel? Ganz sicher nicht. Und da kam es mir. Ich wäre eine Raupe. Ich schaute in ungläubige Gesichter. Erst sahen sie mich an, dann einander. Dann fingen sie an zu gackern. Und jetzt bitte ihre ernsthafte Antwort. Ich meine das sehr ernst. Ich wäre eine Raupe. Eine Raupe, die hier während des Studiums arbeitet, das Unternehmen kennenlernt und sich immer weiterentwickelt, bis sie nach dem Studium zu einem Schmetterling geworden ist und fliegen kann. Ich denke nicht, dass ich erwähnen muss, dass ich nie wieder von diesem Unternehmen gehört habe und ganz sicher heute nicht dort arbeite. Natürlich war ich damals niedergeschlagen. War ich nicht gut genug? Hätte ich besser etwas anderes sagen sollen? Aber darauf gibt es nicht einmal eine richtige oder falsche Antwort. Ich habe nicht zu dem Unternehmen gepasst. Zumindest nicht zu diesen Frauen. Ich war überzeugt von meiner Geschichte des Schmetterlings. Vielleicht hätte ich sagen können, dass ich ein Hund sei und sie hätten mich eingestellt. Aber wäre ich dort glücklich geworden? Wahrscheinlich nicht. Zwei Wochen später rief mich Frau Sommer von der Personalabteilung eines anderen Unternehmens an. »Hallo, Frau Turner. Ich wollte Sie gerne persönlich zu einem Termin einladen, sodass wir uns kennenlernen können.« Ich war sofort begeistert. Sie hatte sich wirklich die Mühe gemacht, mich anzurufen und sprach von einem Kennenlernen, statt mich einfach interviewen zu wollen. Voller Vorfreude fuhr ich hin. Ein freundliches Gesicht der Ausbilderin empfing mich. Sie fragte mich, ob ich mich heute wohlfühle. Das konnte ich aus vollster Überzeugung bejahen. Wir betraten den freundlich eingerichteten Raum. Frau Sommer stellte mir alle ihre Kollegen und deren Funktion vor, die bei dem Gespräch dabei waren. Wir saßen gemeinsam am Tisch. Ganz anders als in dem ersten Bewerbungsgespräch herrschte eine angenehme Atmosphäre und es war ein Kennenlernen von beiden Seiten. Ihre Fragen zeigten nicht nur, dass sie auf der Suche nach jemandem waren, der wirklich zu ihrer Firma passte, sondern auch, dass sie aufrichtiges Interesse an meiner Person hegten. So ließen sie mir genug Freiraum, um ebensolche Fragen zu stellen und mich mit ihnen vertraut zu machen. Mit einem Mal kam mir der Impuls, von meinem enttäuschenden Bewerbungsgespräch und der Schmetterlingsgeschichte zu erzählen, die mich disqualifiziert hatte. Ich habe nie wieder was von denen gehört. Die Reaktion aller Anwesenden war ein herzliches Lachen. »Wir suchen nach Persönlichkeiten, die sich weiterentwickeln wollen«, sagte meine zukünftige Chefin. Ich wurde eingestellt und habe mich dort während des Studiums sehr engagieren und entfalten können. Meine berufliche und persönliche Entwicklung war groß. Obwohl ich zunächst Ablehnung erfahren habe, hielt ich eisern an der Schmetterlingsgeschichte fest und gab nicht auf. Ich wusste, wohin ich möchte. Ich hatte es vor Augen. Ich werde ein Schmetterling. Jetzt erst recht. Du und das Unternehmen, für das du arbeiten möchtest, ihr müsst zueinander passen. Und wenn du selbstständig bist, dann sollte dein Team und sollten deine Kunden zu dir passen. Hast du manchmal den Eindruck, dass du dich besonders im beruflichen Umfeld mit einigen Menschen blind verstehst und mit anderen kommst du nie auf einen Nenner? Es gibt verschiedene Theorien über Persönlichkeitstypen, wie zum Beispiel das DISC-Persönlichkeitsmodell, das besonders im Arbeitsumfeld verzeichnet ist. Es besagt, dass das menschliche Verhalten durch zwei Faktoren bestimmt wird. Erstens, ob der Mensch die Situationsumgebung als günstig oder ungünstig wahrnimmt. Und zweitens, ob sich der Mensch in seinem direkten Umfeld als stark oder schwach betrachtet. Das spätere DISC-Modell wurde dann zu den vier Persönlichkeitstypen weiterentwickelt. Dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Das sind selbstverständlich nur Idealtypen. Auch in dir steckt wahrscheinlich eine unterschiedlich starke Ausprägung von Dominanz, Initiative, Stetigkeit und Gewissenhaftigkeit. Diese kann je nach deinem Umfeld sehr stark variieren. Vielleicht bist du in deinem Beruf sehr dominant, in deinem Privatleben dagegen sehr stetig. Die Ausprägungen helfen dir dabei, das Kommunikationsverhalten deines Gegenübers zu verstehen. So könntest du zum Beispiel diesen Persönlichkeitstest für dich online machen. Besonders im beruflichen Umfeld können dir diese helfen, dein Potenzial zu entfalten. Weißt du, wie die anderen Personen ticken, fällt dir die Zusammenarbeit und Kommunikation deutlich einfacher. Nachfolgend werde ich die vier Typen beschreiben. Finde für dich heraus, welcher Typ du bist und denke an die Personen, die mit dir arbeiten. Dominante Persönlichkeiten steuern und verändern sich gerne selbst. Kontrolle und schnelle Lösungen sowie Zahlen und Fakten sind wichtig. Herausforderungen steht der dominante Typ offen gegenüber. Ein dominanter Persönlichkeitstyp fordert Leistung, von sich und auch von anderen. Daher wird die Zusammenarbeit mit ihm eher als anstrengend empfunden. Während eine dominante und gewissenhafte Persönlichkeit bevorzugt, für sich zu arbeiten, sucht der Initiative die Nähe zum Team. Kontakte knüpfen, viel reden und andere von seinen Ansichten überzeugen. Das ist ihm wichtig. Diese Energie wirkt sehr motivierend auf ein Team. Am effektivsten arbeitet der Initiative, wenn er nicht kontrolliert wird oder detailliert vorgehen muss. Der stetige Persönlichkeitstyp braucht eines ganz besonders: Harmonie. Aufgrund dessen passt er sich gerne an Menschen und Situationen an. Dieser Person ist Kontrolle nicht wichtig. Stattdessen arbeitet sie immer hilfsbereit und bevorzugt lieber im Hintergrund, ohne dabei großes Aufsehen zu erregen. Bei Konflikten kann die stetige Person sehr gut schlichten. Eine Person mit einer ausgeprägten Gewissenhaftigkeit bevorzugt Ordnung sowie Disziplin und hat einen hohen Qualitätsanspruch. Daher ist der Gewissenhafte meist sehr kritisch sich selbst und anderen gegenüber. Bei der Arbeit versucht ein gewissenhafter Persönlichkeitstyp analytisch vorzugehen, um alle wichtigen Details zu berücksichtigen. Diesen Typen erkennen Sie auch daran, dass er stundenlang an einer Aufgabe arbeitet, ohne zu ermüden. Auch der Gewissenhafte ist, wie der Dominante, an Daten und Fakten interessiert, doch er ist dabei detailorientierter. Welche Ausprägung du bei dir auch wiedererkennst. Es kann dir einen Aufschluss über das Verhalten deines Gegenübers geben, wenn ihr kommuniziert. So kannst du die Chance nutzen, deine und die Verhaltensweisen der anderen zu verstehen, damit du besser auf die Personen eingehen kannst. Das wird dir insbesondere im beruflichen Umfeld helfen, wenn du in Teams arbeitest, die aus unterschiedlichen Persönlichkeitstypen bestehen. Du hast zum Beispiel einen Dominanten in einer Besprechung? Diesem solltest du eine schnelle Lösung präsentieren und dich nicht in ein langes Gespräch verstricken lassen. Die wenigsten haben im Lotto gewonnen und leben jetzt von dem Zinserlös des Vermögens. Vielmehr arbeiten die meisten, um Geld zu verdienen und den Lebensstandard zu finanzieren. Geld gibt dir auf die Dauer nicht, wonach du suchst. Ein scheinbar sicheres Einkommen hält dich womöglich davon ab, dir deine Träume zu erfüllen. Natürlich brauchst du in gewisser Art und Weise dein Gehalt, um Grundbedürfnisse zu decken, die Miete bezahlen, Lebensmittel einkaufen, Kleider kaufen. Doch sei ehrlich zu dir selbst. Eigentlich kann es nicht wirklich genug Geld sein. Denn die eigenen Wünsche passen sich an das Gehalt an. So hangeln sich manche von Gehaltsabrechnung zu Gehaltsabrechnung und legitimieren einen Job damit. Aber wirklich weiter kommt damit niemand. Am Ende kannst du dich fragen, ob deine monatliche Entgeltabrechnung die Belohnung für deine Berufung ist oder eben doch nur ein Schmerzensgeld. Wenn du einen Job machst und keinen konkreten Sinn dahinter siehst, wird es schwierig sein, ein erfülltes Leben zu führen. Manche sind angestellt oder selbstständig. Andere leisten einen super Job als Hausfrau und Mutter. Natürlich kannst du morgen doch im Lotto gewinnen und musst dann nie wieder arbeiten. Jeden Tag Netflix schauen, ausschlafen und durch den Tag treiben. Vielleicht ruft das dem einen oder anderen aber auch ganz schlechte Erinnerungen ins Gedächtnis. Wir denken an die Anfangszeit von Corona, als sich viele von heute auf morgen in der Kurzarbeit wiederfanden und zu Hause bleiben mussten. Und das war nach einer Weile hart. Denn es war kein Urlaub. Menschen wollten etwas zu tun haben. Viele Menschen verzweifelten aufgrund der Auswirkungen der Pandemie, weil sie nach ein paar Tagen nichts mehr mit sich allein anzufangen wussten. Es geht nicht um ein Angestelltenverhältnis und nicht darum, jeden Tag ins Büro zu fahren. Um einen Job zu erfüllen. Es geht darum, etwas zu tun, das dich begeistert und jeden Tag motiviert aufzustehen. Ohne deine Berufung, die du mit Leidenschaft verfolgst, fehlt dir irgendwann der Sinn im Leben. Es ist immer wichtig, das Warum zu kennen. Manche bleiben in einem körperlich und geistig zermürbenden Job bis zur Rente, weil ihnen bereits in der Kindheit und Jugend beigebracht wird, dass man das halt so macht. Man muss halt mal durchkämpfen, man kann ja nicht immer nur machen, was Spaß macht, heißt es dann von der Familie und Freunden, wenn man sich über seinen Beruf beklagt. Wenn du dich verändern willst, triffst du auch in deinem Umfeld auf Unverständnis. Ist doch alles Quatsch, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Auch wenn du ganz bewusst Karriere machst und der Leistungsgedanke dich im Hamsterrad hält, funktioniert das nicht. Im Gegenteil. Die meisten Karrieren führen dazu, dass du so viel Zeit und Energie in den Job steckst, dass du deine eigene Identität und deinen sozialen Wert für dich selbst nicht schaffen kannst. Wer immer nur als Schmetterling auf dem Höhenflug der Karriere unterwegs sein möchte, der vergisst, dass Menschen im Gegensatz zu Schmetterlingen mehrere Metamorphosen durchlaufen. Es kann nützlich sein, sich zwischendurch selbst zu reflektieren und zu schauen, ob die Flugrichtung noch die richtige ist. Wenn du also in einen Terminkalender schaust und bei einem Leerlauf von 30 Minuten eine kleine Krise durchläufst, dann frage dich, ob du diese Krise für eine Reflexion nutzen kannst. Noch schwieriger wird es eines Tages auszubrechen, wenn du dich selbst nur über deinen Jobtitel definierst. So antworten die meisten, die gefragt werden, was sie machen, natürlich mit ihrem Beruf. Weniger damit, was sie in ihrer Freizeit machen oder wie gut sie sich um ihre Familie oder Freunde kümmern. Und dein Gegenüber beurteilt dich aufgrund des Berufes. Menschen sind es gewohnt, das zu tun. Vielleicht gehst du aktuell noch nicht deiner Berufung nach. Das heißt nicht, dass du deinen jetzigen Job kündigen und ab morgen bunte Bilder malen sollst. Vielleicht kannst du deinen heutigen Beruf so verwandeln, dass er zur echten Berufung wird. Vielleicht ist das Unternehmen, für das du arbeitest, nicht das Richtige. Überlege dir, welche Werte das Unternehmen, für das du deine Berufung ausführst, eigentlich mitbringen muss. Wenn du keine Anerkennung und Dankbarkeit für das, was du tust, erfährst, dann kannst du auf die Dauer nicht glücklich sein. Doch die Anerkennung von dir selbst ist ebenso wichtig. Insbesondere in deinem beruflichen Umfeld möchtest du vielleicht Perfektion erreichen. Doch Perfektion ist nur eine Abstraktion des Geistes und damit gar nicht tatsächlich oder realistisch zu erreichen. Was will ich damit sagen? Es ist gar nicht zielführend, wenn du perfekt sein möchtest. Stattdessen lohnt es sich für dich eher, deine persönlichen Eigenarten und Werte gut zu kennen und deine Stärken einzusetzen, wo immer es dir möglich ist. Langfristig wirkt sich ein berufliches Umfeld, das deine Stärken nutzt, positiv auf dich aus. Vermeintliche Fehler solltest du eher als Lernchance, denn als Misserfolg interpretieren. Denn häufig stellt sich gerade diese langfristig als hilfreich für deine Entwicklung heraus. Zum Beispiel haben die Mitarbeiter der Firma 3M einmal nach einem äußerst starken Klebstoff geforscht. Danach kam der Klebstoff für Post-its heraus. Das war damals zwar kein ultra starker Industriekleber, somit war das eigentliche Ziel verfehlt und nicht erreicht. Doch langfristig hat es sich wirtschaftlich als unschlagbar erfolgreiches Produkt herausgestellt. Du kannst also von deinen Muss-Vorstellungen und deinem Perfektionsdruck Abschied nehmen und trotzdem erfolgreich sein. Ähnlich kannst du mit den Muss-Vorstellungen in Bezug auf deine Arbeitskollegen und Menschen im Umfeld umgehen. Der Ärger ist vorprogrammiert, wenn du von anderen erwartest, was du auch von dir erwartest. Richtiges Verhalten kann nicht einfach definiert werden. Vielmehr hängt es stark von deinen subjektiven Vorstellungen ab, also deinen Vorstellungen von Perfektion und richtiger Verhaltensweisen. Auch wenn deine Tätigkeit dich völlig erfüllt, muss das Umfeld passen. Wenn dein Vorgesetzter dir aus deiner Perspektive das Leben zur Hölle macht, musst du dich fragen, wie du es ändern kannst. Ja, genau. Du kannst es ändern. Du kannst andere Menschen nicht ändern. So auch nicht deinen Chef, deine Arbeitskollegen oder sonst wen. Aber du kannst dich und deine Perspektive verändern. Verändere dich in der Puppe und fliege zu der Blume, die dir gefällt. So hat jeder gesellschaftliche und finanzielle Verpflichtungen, die erfüllt werden möchten. Dazu gehören insbesondere die Erwartungshaltungen von den Familien, Freunden und dem restlichen Umfeld. Die Liste an Gründen, warum du deinen eigenen Traum nicht leben kannst, scheint unendlich. In der Metamorphose des Schmetterlings gibt es eine besondere Vorgehensweise. Der Raupe wachsen im Kokon keine Flügel an den Körper, stattdessen wird der Körper sich auflösen. Wenn du in eine Schmetterlingspuppe im frühen Stadium hineinblicken könntest, würdest du eine durchsichtige, klebrige Masse vorfinden. Darin allerdings befinden sich sogenannte Imagozellen. In diesen Zellen ist das Bild des vollständigen Schmetterlings enthalten. Nach diesem Bild formt sich nach und nach der komplette Körper mit Flügeln und Beinen. Was ich damit sagen möchte: Wenn du weißt, was du werden willst, kannst du es werden. Wenn du weißt, wo du sein möchtest, kommst du dahin. Deine Vorstellungskraft bringt dich zum Ziel. Albert Einstein hat bereits gesagt: Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Wie du herausfinden kannst, was deine Leidenschaft ist, ist gar nicht so einfach. Beschäftige dich mit Vorträgen, Podcasts und Büchern von erfolgreichen Menschen. Ich persönlich höre dazu gerne beim Laufen die Vorträge von Gedankentanken, die immer unterschiedliche Speaker zur Persönlichkeitsentwicklung und Tipps für den beruflichen Erfolg zur Verfügung stellen. Du kannst dir hier Impulse von Menschen geben lassen, die ihre Berufung ausleben. Auch diese Menschen standen einmal vor dieser Frage und konnten sie erfolgreich für sich beantworten. Manchmal ist es auch leichter gedacht als getan, seine Berufung auszuleben, auch wenn man sie gefunden hat. Elton Johns Berufung ist ganz sicher das Singen. Und dennoch sagt er von sich selbst, dass er noch immer Angst vor Auftritten habe. Oder Claudia Schiffer, die immer Angst hatte, dass sie nie gut genug wäre. Es gibt viele Erfolgsgeschichten von Menschen. Oftmals sieht man nur das Ergebnis und den Erfolg. Doch meist steckt auch dahinter ein langer, steiniger Weg. Henry Ford war ein Farmerjunge. Vor seinem Tod wurde sein Vermögen auf ca. 180 Millionen Dollar geschätzt. Er wurde nicht in eine reiche Familie geboren, doch er hat was aus seinem Talent gemacht. Er bastelte als Junge gerne an Uhren herum und folgte dann seiner Leidenschaft als Maschinist. Nach Experimenten mit Benzinmotoren gründete er 1903 zusammen mit 11 weiteren Investoren die Ford Motor Company. Den Rest der Geschichte kennst du. Kennst du Karl Heinrich Theodor Knorr? Ganz sicher hast du bereits eine seiner Gewürzmischungen beim Kochen benutzt. Dass sein Unternehmen einmal, im wahrsten Sinne des Wortes, in aller Munde sein würde, hat Knorr im Jahr 1800 in Meerdorf bei Braunschweig noch nicht geahnt. Er hat vor seinem Erfolg viele wirtschaftliche Rückschläge und familiäre Tragödien durchlebt. 1838 gründete er in Heilbronn sein erstes Unternehmen. Eine Produktionsstätte für Zichorienkaffee, den unter der wenig schmeichelhaften Bezeichnung Muckefuck berühmt-berüchtigten Kaffeeersatz. Heute gehören die Knorr-Produkte weltweit zu den erfolgreichsten Konsumgütern. Ein letztes Beispiel. Lewis Hamilton. Er kommt aus ärmlichen Verhältnissen und hat es von Rennen zu Rennen an die Spitze der Welt geschafft. Das klingt fast wie ein Märchen. Doch er hat einen langen Weg hinter sich. Er dankt seine Karriere seinem Talent und den Bemühungen seines Vaters, um das eigentlich Unmögliche zu erreichen. 4 Jobs hatte der Vater Anthony zeitweise, um das teure Hobby von Lewis zu finanzieren. Er hat seine gesamten Ersparnisse investiert und sogar das Haus mit einer Hypothek belastet. Ein Risiko, das sich am Ende bezahlt gemacht hat. Was zeigen diese Geschichten? Es ist möglich, von ganz unten als Raupe nach ganz oben zu kommen und zu fliegen. Du selbst hast die Chance, mit Leidenschaft und Fleiß dein Talent in deine Berufung zu verwandeln und damit dein Leben zu verändern. Du beantwortest dir selbst zu Beginn dieses Kapitels die 3 Fragen mit Nein? So ist das für dich vielleicht noch nicht deine Berufung. Um deine Berufung zu finden, kannst du dir 3 weitere Fragen stellen. Über deine Freude, was dir etwas bedeutet und deine Stärken. Erstens, was bereitet dir Freude? Etwas, das du gerne tust. Vielleicht wolltest du dies als Kind bereits. Du machst es freiwillig. Niemand muss dich dazu motivieren. Und du würdest dich damit auch auseinandersetzen, wenn du nicht dafür bezahlt werden würdest. Vorausgesetzt natürlich, du hättest bereits genug Geld zum Leben. Zweitens, was bedeutet dir etwas? Damit meine ich Dinge und Tätigkeiten, die deinem Leben einen Sinn geben. Dinge, für die du dich gerne und mit Herzblut einsetzt und für die du während und nach deiner Lebenszeit bekannt sein möchtest. Fällt dir da etwas ein? Drittens, was sind deine Stärken? Überlege, was du gut kannst und womit du anderen Menschen eine Freude bereiten kannst. Vielleicht gibt es Dinge, bei denen du besonders begabt bist. Vielleicht sogar besser als die meisten, sodass es dich auszeichnet. Die Antworten auf diese 3 Fragen notierst du dir in Lernaufgabe Nummer 18. Das wird dir in deinem beruflichen und privaten Leben helfen, deine Leidenschaften zu entdecken. Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Albert Einstein. Nimm dir gerne wieder einen Zettel und einen Stift zur Hand für Lernaufgabe Nummer 18. Finde heraus, was deine Berufung ist. Dazu kannst du für dich selbst die folgenden 3 Fragen beantworten. Was bereitet dir Freude? Etwas, das du gerne tust. Vielleicht wolltest du dies als Kind bereits schon immer tun. Du machst es freiwillig. Niemand muss dich dazu motivieren. Und du würdest dich mit diesen Themen und Tätigkeiten auch auseinandersetzen, wenn du nicht dafür bezahlt werden würdest. Was bedeutet dir etwas? Was gibt deinem Leben einen Sinn? Dinge, für die du dich gerne und mit Herzblut einsetzt und für die du während und nach deiner Lebenszeit bekannt sein möchtest. Was sind deine Stärken? Überlege, was du gut kannst und womit du anderen Menschen eine Freude bereiten kannst. Wo liegen deine Talente? Was kannst du besonders gut? Hast du deine Berufung bereits gefunden? Du arbeitest bereits in dem Beruf, der dich erfüllt? Du kannst dies nun ganz schnell mit 3 Fragen beantworten. Wie sprichst du vor anderen über deine Arbeit? Was antwortest du, wenn dich Bekannte nach deiner Arbeit fragen? Ist das positiv oder negativ? Kannst du mit Ja folgende Fragen beantworten? Würdest du das, was du jetzt tust, auch ohne Bezahlung machen? Kannst du mit Ja die Frage beantworten, ob du den Weg noch einmal in einer ähnlichen Form gehen würdest, wenn du von vorne starten würdest? Du musst nicht gleich deinen Job an den Nagel hängen und Künstler werden. Vielleicht kannst du auch in deinem Unternehmen selbst Verbesserungen vornehmen. Stelle dir dazu folgende Fragen. Könnte dir das heutige Unternehmen, für das du arbeitest, ermöglichen, dass du deine Berufung auslebst? Welche Werte sollten vom Unternehmen vertreten werden? Vertritt das Unternehmen, bei dem du heute arbeitest, diese Werte? Wenn du die letzte Frage mit Nein beantwortet hast, gibt es ein anderes Unternehmen, das diese Werte erfüllt? Wenn du die letzte Frage mit Nein beantwortet hast, gibt es für dich die Option, selbstständig zu sein?